NDR Info. Themen des Tages.
Die Themen dieses Tages an diesem Sonntag mit Gerd Wolf. Ihnen einen schönen guten Abend zu diesen Schwerpunkten. Rivale hinter Gittern. Erdogan-Herausforderer Imamoglu bleibt in Haft. Schutzschild Ost. Polen rüstet die Ostgrenze auf. Genesung. Der Papst hat das Krankenhaus verlassen. Und Abstimmung. Paris entscheidet über weitere Einschränkungen des Autoverkehrs. Außerdem am Ende dieser Themen des Tages der Sport. Viel Wintersport dabei und auch Fußball natürlich vor dem Länderspiel heute Abend gegen Italien. Aber wir beginnen in Istanbul. Der Haftbefehl gegen den bisherigen Istanbuler Bürgermeister Imamoglu ist in Kraft. Das Stadtoberhaupt wurde offiziell durch das türkische Innenministerium von seinem Posten abgesetzt. In mehreren türkischen Städten kam es daraufhin zu neuen Protesten. Aus Istanbul berichtet Uwe Lüb.
Ich stehe aufrecht und lasse den Kopf nicht hängen. Alles wird gut.
Mit diesen Worten endet eine Botschaft Ekrem Imamoglus auf seinem X-Account. Inzwischen ist er abgesetzter Oberbürgermeister Istanbuls. Er ruft die Menschen in der Türkei auf, nie die Hoffnung zu verlieren. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen werden. Und zwar, Zitat, auf Erden und vor dem Allmächtigen im Jenseits. Imamoglu will kämpfen, doch man lässt ihn nicht. 4 Tage nach seiner Festnahme ist Haftbefehl gegen ihn erlassen worden. Dutzende Wagen fahren im Konvoi zum Hochsicherheitsgefängnis in Silivri, rund 70 Kilometer westlich von Istanbul. In einem der Autos sitzt Imamoglu. Mit ihm dürften etwa 80 weitere Verhaftete aus seinem Umfeld dorthin gebracht werden. Paradox, findet das CHP-Chef Özgür Özel und sagt:
Ekrem Imamoglu.
Ekrem Imamoglu befindet sich auf dem Weg in die Haftanstalt und befindet sich gleichzeitig auf dem Weg zur Präsidentschaft dieses Landes. Dass Imamoglu doch noch irgendwann zumindest als Präsidentschaftskandidat antreten kann, darauf setzen viele. Die CHP hatte schon lange eine landesweite Abstimmung unter ihren Mitgliedern geplant, um ihn als Kandidaten zu nominieren. Trotz seiner Festnahme hat sie daran festgehalten. Die Kritik Özels an der Regierung ist scharf.
1.750.000
Es grenzt an Mafia-Methoden, dass Imamoglu ausgerechnet an dem Tag, an dem unsere mehr als 1,7 Millionen Mitglieder unserem Präsidentschaftskandidaten bestimmen, in Untersuchungshaft kommt. Auch Millionen von Nicht-CHP-Mitgliedern stört das. Ihr Vertrauen in den Rechtsstaat Türkei, wovon Präsident Recep Tayyip Erdogan beharrlich spricht, ist längst erschüttert. Daher haben sich viele an der Abstimmung beteiligt und ihre Stimme als Nichtmitglieder in sogenannte Solidaritätswahlurnen geworfen. Einer von ihnen sagte der ARD: Wenn Bürger merken, dass die Justiz instrumentalisiert wird, gehen sie für eine gerechtere Regierung auf die Straße. Das war schon immer so. Deshalb sind auch wir auf den Straßen und geben hier unsere Stimme ab. Die Inhaftierung Imamoglus hat auch in Deutschland zu Kritik geführt. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin spricht von einem schweren Rückschlag für die Demokratie in der Türkei. Noch deutlicher wird Macit Karaahmetoğlu, SPD-Abgeordneter im Bundestag und dort unter anderem Vizevorsitzender der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe.
Erdogan geht es letztlich nur darum, seinen größten Konkurrenten kalt zu stellen. Dem Präsidenten wurde offensichtlich klar, dass er Imamoglu mit demokratischen Mitteln nicht mehr aufhalten kann.
Nun seien die Menschen in der Türkei gefragt. Wenn die Massenkundgebungen weitergingen und womöglich noch größer würden, müsse Erdogan Imamoglu womöglich freilassen. Der wäre dann nicht mehr aufzuhalten und das wäre das Ende der Ära Erdogan. Darauf setzt auch die CHP und ruft zu neuen Kundgebungen auf.
Der Bericht von Uwe Lüb, ja, kurz gerade angerissen. Schon die Entwicklungen in der Türkei werden in Deutschland mit Sorge verfolgt. Das Außenministerium in Berlin reagierte scharf. Christina Nagel.
Es sei ein schwerer Rückschlag für die Demokratie in der Türkei, heißt es aus dem Auswärtigen Amt. Politischer Wettbewerb dürfe nicht mit Hilfe von Gerichten und Gefängnissen geführt werden. Imamoglu gilt als der schärfste politische Rivale des türkischen Präsidenten. Er hatte vor, bei den kommenden Präsidentschaftswahlen gegen Erdogan anzutreten. Außenministerin Baerbock hatte bereits nach der Festnahme des Istanbuler Oberbürgermeisters beklagt, dass die Räume für türkische Oppositionspolitiker immer enger würden. Die Rechte gewählter Volksvertreter, forderte sie, müssten respektiert werden. Dies sei zentral für einen funktionierenden Rechtsstaat. Die Vorwürfe gegen İmamoğlu müssten schnellstmöglich auf der Basis rechtsstaatlicher Prinzipien aufgeklärt werden, fordert das Auswärtige Amt heute. Gleiches gelte für die Vorwürfe gegen festgenommene Protestierende.
Christina Nagel, was entsteht da gerade in der Türkei? Womöglich eine neue Protestbewegung, die das ganze Land erfasst? Mein Kollege Klaus Christoffersen hat darüber heute mit Elinor Zaino gesprochen. Sie leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Türkei. Das befindet sich nicht in Istanbul, sondern in der Hauptstadt, in Ankara. Also was bekommt man in Ankara von den Protesten mit?
Ja, also aktuell in Ankara, muss ich sagen, ist es relativ ruhig. Also gar nicht vergleichbar mit Istanbul, wo es wirklich Massenproteste gab und gibt. In Ankara ist so eine Art unruhige Abwartehaltung. Man ist ruhig, man hält sich zurück, man beobachtet und wartet jetzt eigentlich so die nächsten Stunden und auch Tage ab, was weiter passiert.
Der Bürgermeister von Istanbul ist ja schon sehr lange im Visier des türkischen Präsidenten Erdogan. Einmal wurde sein Wahlsieg in Istanbul ja schon nicht anerkannt. Hat das jetzt eine andere Dimension, dieses harte Vorgehen? Wie sehen Sie das?
Ja, also man hatte schon lange etwas erwartet, dass etwas kommt gegen ihn. Man wusste nur nicht wann. Also Präsident Erdogan darf eigentlich nicht noch ein weiteres Mal antreten zur Präsidentschaftswahl. Und man muss jetzt entweder vorgezogene Neuwahlen durchführen oder eine Verfassungsänderung mit den Stimmen der Opposition bekommen. Da ist die CHP allerdings nicht bereit für. Und İmamoğlu ist einer der aussichtsreichen politischen Konkurrenten von Präsident Erdogan.
Also zumindest von Deutschland, also mit dem Blick von außen betrachtet, wirkte es so in der letzten Zeit eher so, als hätte sich Erdogan mit seinen Gegnern, also mit der Opposition, ein bisschen arrangiert. Er wurde ja vor knapp 2 Jahren auch als Präsident wiedergewählt. Es gibt jetzt sogar Annäherungen an die Kurden. Weshalb jetzt diese Inhaftierung von İmamoğlu, weshalb dieser Zeitpunkt, weshalb hat er den gewählt jetzt?
Ja, also das ist eigentlich eine zweigleisige Strategie, die die Regierung verfolgt. Es ist richtig, es gab einen Annäherungsprozess mit den pro-kurdischen Kräften. Also man hat versucht, jetzt einen neuen Friedensprozess mit der kurdischen Terrororganisation PKK anzustoßen, weil man gerne auch, so wird vermutet, von der pro-kurdischen DEM-Partei die Stimmen für eine Verfassungsänderung zu bekommen. Also einmal diese Annäherung im pro-kurdischen Lager. Auf der anderen Seite aber hat man auch in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, geht man sehr stark in Konfrontation gegenüber der kemalistischen Opposition, der CHP. Denn diese Partei ist quasi der stärkste Konkurrent für Präsident Erdogan. Also eine zweigleisige Strategie.
Es gibt ja auch Demonstrationsverbote, Drohungen jetzt auch von der Medienbehörde gegen Medienunternehmen, wenn sie, ich sage das jetzt mal bewusst zugespitzt, eben nicht auf Regierungslinie über die Proteste, die jetzt ja stattfinden, berichten. Wie beobachten Sie das in Ihrem Alltag? Sie haben ja gesagt, in Ankara ist es eigentlich relativ ruhig, man wartet ein bisschen gespannt ab, was passiert. Aber machen sich da diese harten Drohungen schon irgendwie bemerkbar?
Ja, also die verschärften Mediengesetze, die sind ja schon seit längerem in Kraft und die haben schon dazu geführt, dass man einfach auch sehr vorsichtig sein muss, wie man sich äußert. Man weiß eben nicht, ab wann ist eine rote Linie überschritten. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man jetzt auch gerade auch in Ankara oder auch in anderen Städten einfach erstmal abwartet und beobachtet. Also man muss einfach jetzt schauen, wie sich die Lage weiterentwickelt. Und ob man vielleicht auch gegen weitere Rivalen vorgeht, also beispielsweise der Ankara-Oberbürgermeister Mansur Yavaş ist ebenfalls ein sehr starker Gegenspieler und könnte sogar stärker werden als İmamoğlu, also könnte mehr Stimmen bekommen. Also da muss man gucken, was jetzt noch passiert, ob vielleicht noch andere Personen auch ins Visier geraten.
Das sind ja alles noch sehr aktuelle Entwicklungen, aber vielleicht so mit aller Vorläufigkeit und Vorsichtigkeit. Was zeichnet sich da gerade ab? Werden da die noch demokratischen Elemente des türkischen politischen Systems gerade beseitigt?
Also man muss jetzt wirklich gucken, wie weit jetzt die Justiz, also inwiefern sie weiter vorgeht. Und ich vermute, und also das vermuten viele, selbst İmamoğlu-Anhänger, dass an den Korruptionsvorwürfen wirklich etwas dran sein kann. Denn sonst wäre auch die Justiz nicht so massiv vorgeprescht und hätte diesen Vorwurf gemacht. Also die Justiz muss natürlich jetzt auch Sachen vorlegen, muss Beweise vorlegen.
Es gibt ja relativ starke Proteste, so wirkt das hier zumindest in Deutschland. Ist das so was wie der Beginn eines Aufstandes, den wir ja schon 2013 mit den sogenannten Gezi-Protesten hatten?
Ja, auch das ist noch zu früh zu sagen. Aktuell sind die Proteste tatsächlich nur in Istanbul so massiv. In den anderen Städten ist es sehr ruhig. Also ich war jetzt die Tage auch in Zentralanatolien, auch in anderen Städten. Also es gibt Proteste vor allem an Unis. Aber ob das nochmal so ein Ausmaß wie zu den Gezi-Protesten 2013 nimmt, das kann man aktuell noch nicht absehen. Vor allem auch, weil ja die meisten Stimmen aktuell eher zurückhaltend sind.
Die Einschätzung von Elinor Zaino, der Leiterin des Büros der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Ankara. Heute im Gespräch mit meinem Kollegen Klaas Christoffersen. 18.42 Uhr, Sie hören die Themen des Tages. Mehr als 160 Länder haben das sogenannte Ottawa-Abkommen unterzeichnet, das, kurz zusammengefasst, es verbietet, Landminen zu produzieren, zu lagern oder sie gegen Menschen einzusetzen. Dieses Abkommen ist fast 30 Jahre alt, aber es scheint ein Vertrag aus einer anderen Zeit zu werden. Die drei baltischen Staaten, Finnland und Polen, sind offenbar kurz davor, den Ottawa-Vertrag aufzukündigen. Den Grund liefert ein Blick auf die Landkarte und auf die langen Grenzen zu Russland. Aus Warschau, Sabina Mantai.
Der Ausbau der militärischen Befestigungsanlagen im Osten Polens schreitet voran. Davon hat Ministerpräsident Tusk sich jetzt bei einem Besuch an der Grenze zu Belarus überzeugt. Der sogenannte Schutzschild Ost soll bis 2028 fertig werden und sich auch entlang der polnischen Grenzen zu Russland und zu der Ukraine erstrecken. Kostenpunkt umgerechnet 24 Milliarden Euro. Nachdem die Europäische Union die polnische Verteidigungsinitiative als strategische Priorität eingestuft habe, wolle sie sich nun auch an der Finanzierung beteiligen, kündigte Polens Regierungschef jetzt beim Besuch der Anlagen an. Die Gelder fließen in moderne Fernmeldungssysteme, Überwachungskameras und elektronisches Monitoring, in Panzersperren, Tarnung und Drainagegräben. In manchen Bereichen sollen auch Landminen verlegt werden. Tusk hatte bereits letztes Jahr angekündigt, dass Polen sich angesichts der Bedrohungslage aus dem Verbot von Landminen und Streumunition zurückziehen könnte. Am vergangenen Montag hatte Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz zusammen mit seinen baltischen Kollegen den Austritt aus den entsprechenden Verträgen empfohlen, um die Verteidigung an der Ostflanke der NATO zu stärken.
Zurück nach Deutschland. Was ist das für eine seltsame Debatte sozusagen in Kriegszeiten? Nord Stream 2 irgendwann nutzen, neue Gasgeschäfte machen mit Russland. Noch sind es Einzelstimmen, die sich zu Wort melden, aber sie kommen aus der großen Gruppe derer, die zurzeit in den schwarz-roten Koalitionsgesprächen sitzen. Anna Lou Beckmann berichtet aus Berlin.
Der CDU-Politiker Thomas Bareis verhandelt in Energiefragen mit am schwarz-roten Koalitionsvertrag. Kurz vorher hat der Bundestagsabgeordnete bei LinkedIn noch öffentlich darüber nachgedacht, was ein möglicher Frieden in der Ukraine für Nord Stream und russische Gaslieferungen bedeuten könnte. Er schreibt:
Natürlich kann dann auch wieder Gas fließen, vielleicht diesmal dann in einer Pipeline unter US-amerikanischer Kontrolle.
Unterstützung bekommt Bareis von Jan Heinisch, dem CDU-Fraktionsvize in Nordrhein-Westfalen. Auch er gehört zum Unionsverhandlungsteam für Energie. Das Nachrichtenportal Politico zitiert ihn so:
Wenn eines Tages ein gerechter und sicherer Frieden gefunden ist, dann muss man auch wieder über den Kauf russischen Gases sprechen dürfen.
Interviewanfragen gehen bei den beiden Christdemokraten ins Leere. Ihre Vorschläge regen Anton Hofreiter von den Grünen auf. Er findet sie skandalös.
Und Herr Merz sollte sich ernsthaft fragen, ob er diese beiden Autokratenfreunde wirklich weiter in der Verhandlungsgruppe belässt.
Auch aus den eigenen Reihen kommt Kritik, etwa vom einstigen CDU-Bundestagsabgeordneten und Außenpolitiker Ruprecht Polenz. Für ihn ist das ein völlig falsches Signal.
Um völlig klar zu machen, dass das jetzt nicht die Politik der neuen Bundesregierung ist, fände ich es gut, wenn im Koalitionsvertrag stünde, eine Betriebnahme der Nord Stream Pipelines wird ausgeschlossen. Punkt.
Polenz wünscht sich dazu ein klares Statement seiner Parteiführung. Doch die CDU lässt eine entsprechende ARD-Anfrage unbeantwortet. Dagegen meldet sich Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zu Wort.
Das ist typisch Union. Erst dafür, dann die letzten Jahre dagegen, jetzt wieder dafür. Ich kann diesen Zickzackkurs nicht begrüßen. Es gibt eine klare Regel in Deutschland, die gab es von Anfang an, dass Nord Stream 2 nicht zertifiziert wird, wenn Russland eine rote Linie überschreitet. Russland hat massiv eine rote Linie überschritten mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Damit ist der ganze Frieden in Europa Europa bedroht. Und ich glaube, deswegen sollte man in diesen Zeiten solche Signale auf gar keinen Fall senden.
Doch Zeichen wie diese sendet auch ein Parteifreund und Amtskollege von ihr, Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Auch er sitzt in der schwarz-roten Verhandlungsgruppe für Energie.
Ich bin dafür, dass wir alles dafür tun, dass wir nach einem Friedensschluss, den es geben muss, so schnell wie möglich, der auf diplomatischen Wege erreicht werden muss, zwischen Russland und der Ukraine auch die Handelsbeziehungen zu Russland wieder normalisieren, auch was die Lieferungen von Rohstoffen betrifft.
Er meint wohl Erdöl. Und auch über Erdgaslieferungen könne man nachdenken, so Woidke weiter.
Weil ich glaube wirklich, dass auch die wirtschaftlichen Beziehungen dazu beitragen können, dass sich die Beziehungen insgesamt zwischen Europa und Russland wieder verbessern.
Unverantwortlich nennt Claudia Kempfert den Vorstoß. Sie ist Abteilungsleiterin für Energie am Deutschen Institut für Wirtschaft.
Ich kann es gar nicht fassen, ehrlich gesagt, dass man in diesen Zeiten so denkt. Denn wir müssen doch aus der Geschichte wirklich viel gelernt haben, weil es ist eine hochrisikoreiche Angelegenheit. Wir brauchen das Gas aus Russland nicht. Wir wissen, dass es ein Aggressor ist. Wir wissen, dass er Gas als politische Waffe einsetzt. Wie viel Erfahrung aus der Vergangenheit brauchen wir denn noch?
In dem für Energiethemen zuständigen Bundeswirtschaftsministerium will man die jüngste Debatte nicht kommentieren. Nur schriftlich heißt es:
Die Pipeline Nord Stream 2 ist nicht zertifiziert und rechtlich nicht zugelassen.
Was in der Konsequenz bedeutet, dass die Frage der Nutzung der Pipeline sich aus Sicht der noch amtierenden Regierung gar nicht stellt.
Anna-Lou Beckmann in Berlin. Der Dank an die Menge klang leise, der Gruß wirkte schwach, aber immerhin, der Papst hat nach 5 Wochen schwerer Krankheit die Klinik in Rom verlassen können. Die Ärzte sagen, Franziskus müsse sich noch mindestens 2 Monate von der schweren Lungenentzündung erholen. Aus Rom berichtet Lisa Weiß.
Es sind mehrere hundert Menschen, die vor dem Gemelli-Krankenhaus in Rom gespannt auf Papst Franziskus warten. Um 12 Uhr, also in wenigen Minuten, soll er erscheinen, heißt es. Kurz nachdem der Text des Angelus verbreitet worden ist, also des sonntäglichen Mittagsgebets, das der Papst in normalen Zeiten vor den Gläubigen betet. Dass das jetzt noch nicht möglich ist, ist schon im Vorfeld klar. Aber die Frage bleibt, in welchem Zustand wird sich Franziskus zeigen? Fast pünktlich geht die Balkontür von Franziskus' Apartment im Gemelli-Krankenhaus auf. Der Papst sitzt im Rollstuhl, wird auf den kleinen Balkon geschoben. Er wirkt schwach. Kein Wunder nach der schweren beidseitigen Lungenentzündung nach den 5 Wochen im Krankenhaus. Aber er lacht und spricht dann ein paar Worte, grüßt die Anwesenden, spricht eine Frau mit einem gelben Blumenstrauß an.
Grazie a tutti. E vedo questa signora.
Dann erteilt er den Segen. Man sieht deutlich, dass es ihm schwerfällt, seinen Arm zu heben, und er wird wieder nach drinnen geschoben. Besonders am Ende seines kurzen Erscheinens merkt man ihm an, dass ihn das Atmen anstrengt. Dass der Papst noch schwach ist, dass auch seine Stimme noch nicht wie früher ist, das hatte der behandelnde Arzt, Professor Sergio Alfieri vom Gemelli-Krankenhaus, schon vorher angekündigt.
Quando si ha una polmonite bilaterale.
Wenn man eine beidseitige Lungenentzündung hat und die Lungenflügel beschädigt sind und auch die Atemmuskulatur Schwierigkeiten hatte, dann passiert es schnell, dass man die Stimme verliert. Besonders bei älteren Patienten braucht es Zeit, bevor die Stimme so wie vorher wird. Aber es ist nicht nur das erste Mal, dass sich Franziskus den Gläubigen zeigt, seit er im Krankenhaus ist. Es ist auch der Tag seiner Entlassung aus dem Krankenhaus. Die weitere Behandlung soll in Santa Marta stattfinden, dem Gästehaus im Vatikan, in dem Franziskus wohnt. Der Papst wird noch lange Medikamente nehmen müssen. Auch die motorische Physiotherapie und die Physiotherapie für die Atemwege sollen weitergehen. Und Franziskus wird sich schonen müssen, mindestens 2 Monate lang.
Immediatamente non potrà riprendere.
Er wird nicht sofort seine Arbeit wieder aufnehmen können, so wie vorher, also Menschengruppen treffen oder anstrengende Aufgaben. Das kann er wahrscheinlich wieder machen, wenn er die Genesungsphase überstanden hat und sich seinen Gesundheitszustand so verbessert, wie wir es erwarten. Auch ob der Papst an den Osterfeierlichkeiten teilnehmen kann, ist noch unklar. Aber jetzt verlässt Franziskus erst einmal mit einem kleinen weißen Fiat Cinquecento das Gemelli-Krankenhaus, stoppt kurz in der Kirche Santa Maria Maggiore, um Blumen ablegen zu lassen. Dann geht es nach Hause, in den Vatikan, nach über 5 Wochen.
Lisa Weiß berichtete. Richtungsweisende Entscheidung in Hamburg. Die SPD, Sieger der Bürgerschaftswahl vom 2. März, will weiter mit den Grünen regieren. Die Koalitionsverhandlungen sollen unmittelbar beginnen. Die CDU ist nach den Sondierungen raus. Reinhard Postelt berichtet aus Hamburg.
Nach fünfstündigen Sondierungen fiel der Beschluss einstimmig. Rot-Grün soll in Hamburgs Rathaus weitermachen. Dafür beginnen nächste Woche Koalitionsverhandlungen. Die SPD-Landesvorsitzende Melanie Leonhardt sagte NDR 90,3.
Wir haben jetzt tatsächlich eine 10-jährige Zusammenarbeit durchaus mit Höhen und Tiefen mit den Grünen hinter uns. Und die Basis ist so belastbar, dass wir das in den Koalitionsverhandlungen miteinander ausbalancieren können.
Dem Vernehmen nach stellt sich die SPD gegen freizügige Migration und eine autofeindliche Verkehrspolitik. Leonhard meint, auch die Grünen wollten da die Mitte der Gesellschaft erreichen.
Man gewinnt auch den Kampf gegen den Klimawandel nicht, wenn man keine Akzeptanz mehr hat für bestimmte Maßnahmen. Und in diesem Geiste wollen wir insbesondere auch in der Verkehrspolitik Nachjustierungen erreichen.
Hamburgs Grüne sprechen von einer guten Nachricht. Nun wolle man Hamburg weiter fit für die Zukunft machen. Die CDU meint dagegen, mit Blick auf Infrastrukturvorhaben und Sicherheit wäre sie die bessere Wahl gewesen.
Hamburg hätte auch sehr stark davon profitiert, die gleiche Regierungskonstellation wie in der neuen Bundesregierung zu haben. Das hätte es natürlich deutlich erleichtert, dringend benötigte finanzielle Mittel hier zu uns nach Hamburg zu holen und im Bundesrat auch ohne die Grünen und ohne die Linken eine Mehrheit für die wichtigen anstehenden Reformen im Bund zu organisieren.
So sagt es Dennis Thering, der Landesvorsitzende der CDU in Hamburg, der nun wahrscheinlich der Oppositionsführer der CDU in der Bürgerschaft wird. Die autofreie oder sagen wir die autoreduzierte Stadt. Im letzten Hamburger Wahlkampf ist viel über Verkehrspolitik gestritten worden. Und sicherlich schauen viele in Deutschlands Großstädten heute mit Interesse auf eine Abstimmung in Paris. Schon seit 10 Jahren baut Bürgermeisterin Anne Hidalgo die französische Hauptstadt so um, dass der Autoverkehr zurückgedrängt wird. Heute stimmen die Pariserinnen und Pariser darüber ab, ob 500 weitere Straßen begrünt und zu Fußgängerzonen umgestaltet werden sollen. Die Bürgermeisterin Anne Hidalgo ist sich ihrer Sache sicher.
Mein Traum ist wie der aller Bürgermeister aller großen Metropolen der Welt. Eine Stadt mit viel weniger Autos.
Anne Hidalgos erstes Projekt waren die Ufer der Seine. Die Schnellstraßen am Wasser wurden zu Fahrradpisten, Joggingstrecken und Partymeilen. Überall im Stadtgebiet wurden Autospuren massiv reduziert. Hidalgo führte eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer ein und die Parkgebühren wurden angehoben. Im historischen Zentrum, rund um den Louvre, entstand eine Zone à Trafic Limité, eine verkehrsberuhigte Zone, die den kompletten privaten Durchgangsverkehr verband. Zum Ärger vieler Anwohner, die Hidalgo vorwerfen, Paris langsam zu einem Disneyland der Touristen zu machen. Aber die Maßnahmen betreffen alle Stadtviertel. Weniger Autos, weniger Lärm und mehr Begrünung. Das gehört für Bürgermeisterin Anne Hidalgo zusammen.
L'urgence climatique nous oblige et Paris contribuera et continuera à se battre contre le réchauffement climatique.
Paris wird den Klimawandel weiter bekämpfen. Die Dringlichkeit der Erderwärmung verpflichtet uns dazu, so Hidalgo, die bei der Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr nicht wieder antreten wird. Eines ihrer letzten großen Projekte für Paris: 500 Straßen in allen Stadtteilen sollen mit breiten Streifen von Bäumen, Büschen und Blumen begrünt und zu Fußgängerzonen werden. Wie schon mehrmals geschehen, lässt Hidalgo die Bürgerinnen und Bürger darüber abstimmen. Zwar lag die Wahlbeteiligung bei den letzten erfolgreichen Befragungen zum Verbot von Leihrollern und zu höheren Parkgebühren für SUV nur zwischen 5% und 7%, aber davon lässt sich Anne Hidalgo nicht aufhalten. Egal wer die Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr gewinnt, die Pariser Verkehrswende wird sich kaum zurückdrehen lassen.
Kai Rinecker in Paris, heute Abend so gegen 22 Uhr, da werden wir das Ergebnis dieser Bürgerbefragung dann kennen. Und jetzt zum Sport in den Themen dieses Tages, 18 Uhr und 56. Und im Sport geht es zu Beginn ums gelbe Trikot im Biathlon.
Ja, denn das trägt traditionell sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern die Führenden in der Gesamtwertung. Ja, und heute ist die Saison der Biathletinnen und Biathleten in Oslo ja zu Ende gegangen. Und mit Franziska Preuß durfte sich eine Deutsche über den Gesamtsieg freuen. André Siems.
Unfassbar, einfach irre. Dieses Biathlon-Finale, der Kampf um die große Kristallkugel, um den Gesamtweltcup, hatte so viel Dramatik, dass es Tage brauchen wird, um alles zu verarbeiten. Bis zum Ende des Rennens liefen Franziska Preuß und Lou Jeanmonod Seite an Seite. Dann kam die letzte Linkskurve. Die Französin bekam ihren Stock an den Ski und stürzte. Preuß holte sich den Sieg.
Sie hat von Anfang an gesagt, das ist alles gut. Sie hat sich selber ihren Stock gestellt und es war keine unfaire Situation, weil ich habe sie ja wirklich gefragt, ob da was unfair war und sie soll mir das jetzt ehrlich sagen, aber sie hat von Anfang an gesagt, nein, da war nichts unfair und es ist gerade schwierig.
Platz 1 in der Gesamtwertung. Preuß schnappte sich auch noch die kleine Kristallkugel im Massenstart. Trainer Christian Mehringer schwebte förmlich durch die Biathlon-Arena in Oslo.
Das hat sie, glaube ich, verdient, natürlich beide verdient, aber nach der gestrigen, glaube ich, doch ja, kurzen Niederlage oder was doch ein bisschen Niederschmettern war, so zurückzukommen, glaube ich, hat schon gezeigt, wo der absolute Wille hingeht. Und ja, wir sind natürlich super happy. Mehr Worte, glaube ich, habe ich jetzt aktuell gar nicht auf Lager.
Bei den Männern gab es die große Abschiedsshow der Bö-Brüder, die von tausenden Fans frenetisch gefeiert wurden. Johannes Tinjes verabschiedet sich unter anderem mit 23 WM-Titeln und 5 Olympiasiegen. Den letzten Massenstart der Saison hat Sebastian Samuelsson gewonnen. Bester Deutscher war Roman Rees als 15.
Ein großer Erfolg also für die Biathletin Franziska Preuß. Und einen großen Erfolg durften heute auch die Fußballerinnen von Werder Bremen im Nordderby beim Hamburger SV feiern. Nicht nur, dass im ausverkauften Volksparkstadion der deutsche Zuschauerrekord für ein Frauenfußballspiel geknackt wurde. Die Bremerinnen, die durften vor dieser historischen Kulisse auch noch den Einzug ins Finale des DFB-Pokals bejubeln. Mats Nickesen war bei diesem spannenden Halbfinale vor Ort.
3 Minuten fehlten noch bis zum Elfmeterschießen. Da traf Werders Stürmerin Sophie Weidauer zum 2:1 für den Favoriten, der nach einem Platzverweis lange in Unterzahl spielte. In der letzten Minute der Verlängerung machte die Bremerin wieder dann alles klar. Der Zweitligist HSV lieferte dem Bundesligisten einen großen Kampf. Ein Klassenunterschied war zu keinem Zeitpunkt zu erkennen. Hamburgs Stöckmann köpfte in der 90. Minute das Ausgleichstor, das die Verlängerung ermöglichte. Am Ende aber ziehen die Frauen von Werder Bremen zum ersten Mal ins DFB-Pokalfinale ein. Am 1. Mai treffen sie in Köln auf den deutschen Meister Bayern München.
Ja, und für die Männer, also die deutsche Fußballnationalmannschaft, geht es heute Abend ja um den Einzug ins Halbfinale der Nations League. Nach dem 2:1-Erfolg in Mailand würde im Rückspiel gegen Italien ein Unentschieden schon zum Weiterkommen reichen. Anstoß in Dortmund ist um 20.45 Uhr und wir übertragen das Länderspiel live und in voller Länge hier auf NDR Info. Ja, und in der Formel 1, da ist der 2. Grand Prix der Saison Vergangenheit. Ja, und in China, da ging es nach dem Sieg von McLaren-Pilot Piastri noch heiß her, denn 3 Fahrer wurden nachträglich disqualifiziert. Darunter auch die beiden Ferrari-Piloten Hamilton und Leclerc. Die Einzelheiten von Volker Hirt.
Die Gründe für die Disqualifikation sind dabei durchaus unterschiedlich. Lewis Hamiltons Auto war offenbar zu tief gelegt, sein Unterboden wies zu starke Abnutzungen auf. Das Auto seines Teamkollegen Charles Leclerc wurde wie alle nach der Zieldurchfahrt gewogen, muss mindestens 800 Kilo auf die Waage bringen, es waren nur 799. Wenn auch knapp, es war nicht regelkonform. Das gleiche passierte auch Pierre Gasly von Alpine. Auch sein Auto war nach der Zieldurchfahrt 1 Kilo zu leicht.
In knapp 2 Wochen geht die Formel-1-Saison weiter mit dem großen Preis von Japan.
Der Sport mit Lars Bente und soweit die Themen dieses Tages. Heute mit Gerd Wolf. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Thank you.